Ist der Aufstieg durch Bildung für alle möglich? Wie geht man mit politischem Extremismus und Rassismus an Schulen um? Wie demokratisch können Schulen eigentlich sein? Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Und brauchen wir eine Revolution im Bildungswesen? Darum soll es heute gehen, aber erstmal herzlich willkommen bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und ich spreche hier alle zwei Wochen mit spannenden Gästen rund um Demokratie und Politik. Ich bin hier, um etwas zu lernen von Menschen, die mich interessieren und über Themen, die ich für relevant halte. Also, hört gern zu und schaut für alle weiteren Infos rund um den Podcast und für mehr Content gerne auch bei Social Media vorbei und hinterlasst dem Podcast gerne eine Bewertung. Alles Wichtige findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So, legen wir los. Heute bin ich am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld und spreche hier mit dem Schulleiter Jürgen Tasch. Er ist selbst Mathe- und Physiklehrer, hat zuvor an vielen verschiedenen Schulen gearbeitet, bringt umfassende Erfahrung und vor allem Veränderungswillen mit und eine Vision davon, wie Schule in Zukunft sein sollte. Sie waren ja bereits im Podcast Tafel und Therapie zu Gast und da haben Sie erzählt, wie Sie es geschafft haben, als Kind einer Arbeiterfamilie von Hauptschule dann zu Abitur, zu Lehramt und jetzt eben zum Schulleiter. Da ist natürlich die Frage, warum haben Sie das geschafft und kann das in unserer Gesellschaft jeder so schaffen?
Ich hatte Menschen, die an mich geglaubt haben. Das war das größte Momentum für meinen Aufstieg, wenn man das mal so vertikal betrachtet, die mir den Weg geebnet haben, wo ich selbst in der Situation nicht immer in der Lage gewesen bin, mein Potenzial abzurufen. Das war das größte Momentum, abgesehen von meinen Eltern, die an mich geglaubt haben, die aber aufgrund ihrer Herkunft mit meiner Idee von Bildung und mit meinem Ziel weniger anfangen konnten. Die waren stolz, aber sie konnten mich nicht im Sinne unterstützen, dass sie mir Türen öffnen konnten, mich fachlich unterstützen konnten. Das haben Lehrkräfte getan, das haben später ProfessorInnen getan und das war für mich das Momentum, was es mir ermöglicht hat, einen Bildungsaufstieg zu machen. Ich glaube nicht, dass in Deutschland das jeder schaffen kann, weil ich glaube, unsere Unterstützungssysteme, die Schule, die Universität, wir sind jetzt gerade auch in einer Schule, es systemisch nicht darauf angelegt haben, dass jeder schaffen kann. Und das treibt mich um. Und das war auch ein Motivator zu sagen, ich möchte im System sein, um aus dem System heraus etwas verändern zu können.
Sehen Sie denn den Willen, etwas zu verändern in diesem Bereich, auch bei der Politik? Oder sehen Sie den vor allem bei den praktisch arbeitenden Menschen vor Ort, in der Schule zum Beispiel?
Politik kann ja auch wie so ein Leuchtturm wirken, kann uns eine Vision geben und sagen, da wollen wir politisch hin, kann Rahmenbedingungen stellen. Und ganz banal auch Ressourcen zur Verfügung stellen, ob das Personal ist, ob das die rechtlichen Rahmenvorgaben sind. Da hilft uns Politik. Es bleibt aber letztlich bei den Menschen vor Ort, die mit dieser Vorgabe, mit diesem politischen Willen etwas anfangen, die dann konkret vor Ort arbeiten. Also insofern kann Politik Rahmenbedingungen setzen, aber es hängt ganz entscheidend von den Menschen vor Ort ab, ob das, was man sich politisch überlegt, auch umgesetzt werden kann. Und man nicht so eine Hidden Agenda verfolgt und sich losmacht von den politischen Ideen. Und da hat sich in letzter Zeit doch einiges verändert hin zu dem mehr pädagogischen Blick auf Schule. Die Ressourcenknappheit ist immer da. Wir wünschen uns natürlich alle, dass wir noch viel mehr Lehrkräfte kriegen, dass die Kommunen noch mehr Geld bereitgestellt bekommen. Und ich will gar nicht in diesem Tal der Tränen bleiben und sagen, was nicht alles funktioniert, denn dann werden wir uns nicht bewegen, dann werden wir uns auch im System nicht bewegen. Ich möchte mehr darauf schauen, was denn tatsächlich sich verändern kann und wie die Rahmenbedingungen sich gerade darstellen.
Okay, also ich ziehe das so ein bisschen raus. Sie konzentrieren sich jetzt nicht darauf, was alles nicht geht und wo es Probleme gibt und was schwierig ist, sondern Sie schauen, was kann ich jetzt vor Ort machen mit den Möglichkeiten, die eben da sind, und versuchen da einfach das Beste quasi rauszuholen. Und ich habe es jetzt auch so verstanden, dass Sie ja schon mit dem Gedanken Lehramt studiert haben, dass sie so etwas verändern können.
Das ist meine Vision davon, auf Grundlage meiner eigenen biografischen Erfahrung zu sagen, ich möchte das, was man mir Gutes getan hat, möchte ich weitergeben an andere Kinder und Jugendliche, die vielleicht aufgrund ihres Elternhauses, so wie ich damals, eben keine Unterstützung hatten. Und das ist auch am Gymnasium notwendig. Man darf nicht davon ausgehen, dass am Gymnasium sich eine vollkommen homogene soziale Schicht befindet, sondern wir sind sehr heterogen. Und auch hier ist es notwendig, an die Kinder zu glauben, ihnen nicht alle Türen zu öffnen, sondern ihnen dabei zu helfen, zu verstehen, wer bin ich eigentlich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Ressourcen und dann so einen individuellen Weg auch zu gehen. Da kommen wir an die Grenzen des Systems. Wenn Sie 30 Kinder in einer Klasse haben, dann wird Ihnen das als einzelne Lehrkraft nicht gelingen. Das gelingt Ihnen auch nicht, wenn Sie nur 20 Kinder in einer Klasse haben. Also die Idee davon, dass wir kleine Klassen haben und dann wird sich alles zum Besseren wenden, die teile ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir mit mehreren Lehrkräften auf Kinder schauen, dann wird es eine Schnittmenge geben. Dann werden uns Kinder in den Blick geraten, die vielleicht etwas stiller sind. Das war ich damals. Und wenn eine andere Lehrkraft sagt, aber ich habe ihn erlebt, wie er etwas dazu beigetragen hat, im Fach Mathematik den Unterricht voranzubringen, wie er eine Idee hatte, wie er angefangen hat zu sprechen. Das kann anderen Menschen die Möglichkeit geben, anders auf das Kind zu blicken. Und gemeinsam kann man dieses Kind dann fördern. Und wenn uns das bei 20% der Kinder gelingt, dann haben wir was erreicht für den Einzelnen. Nicht für alle, das wird uns so nicht gelingen, aber für den Einzelnen haben wir dann was erreicht.
Mit den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, würden Sie sich heute wieder dazu entschließen, Lehramt zu studieren? Beziehungsweise was würden Sie den heutigen Lehramtsstudierenden gerne sagen?
Oh, das eine ist so eine biografische Frage. Das hat sich verändert. Also in meiner Kindheit wollte ich Astrophysiker werden. Ich habe mich in Effelsberg da auf dem Radioteleskop gesehen und das war für mich ein Traum. Das wollte ich werden. Hatte sicherlich damit zu tun, dass ich auch weg wollte aus meiner mir zugeschriebenen Rolle. Du musst da bleiben, wo du bist. Du kommst aus deinem Kreise und da bleibst du besser. Habe dann gemerkt im Studium, dass mir die Wissenschaft wichtig ist, ich aber gerne mit Menschen arbeite. Und habe dann gesagt, okay, wenn du beides vereinen willst, also die Arbeit mit Menschen, aber auch wissenschaftlich dich mit Wissenschaft beschäftigen möchtest, dann ist eigentlich der Weg in die Schule der richtige Weg. Den habe ich bis heute nicht bereut. Sie merken schon an meiner Antwort, ich struggle so ein bisschen, ob ich es dann wieder machen würde. Ich würde, glaube ich, im Bereich Arbeit mit Menschen bleiben. Ich habe immer so das Gefühl, der medizinische Bereich wäre vielleicht etwas, was mich dann auch interessiert. Denn was ich in der Medizin so als Laie oft wahrnehme, auch an mir selbst, ist, ich schaue mal, welche Symptome ein Mensch hat und ich versuche mal herauszukriegen, was könnte ihm helfen. Wobei man nicht immer so genau weiß, was genau hilfreich sein könnte. Aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Aber, und das vereint so die beiden Welten. Wir wissen auch nicht immer, was in der Pädagogik wirksam ist. Aber dann auch den Erfolg sofort zu sehen. Und ich habe das Gefühl, dass man vielleicht in der Medizin noch schneller so einen Erfolg sieht, als es uns bei den Kindern immer gelingt. Also ich glaube, ich würde eher mich für den medizinischen Bereich entscheiden. Ohne dass ich sagen würde, ich habe den falschen Weg eingeschlagen. Das ist jetzt so die Retrospektive. Ne? Also was würde ich denn in einer alternativen Welt dann vielleicht machen? Und das wäre vielleicht eher der medizinische Weg.
Ah, spannend. Da hatte ich jetzt so gar nicht mit gerechnet. Ist hier so ein bisschen das Thema Selbstwirksamkeit. In der Medizin kann man sich das relativ gut vorstellen. Man hat einen Patienten, der hat Schmerzen. Man findet die Ursache für die Schmerzen und löst das Problem. Dem Patienten geht es besser, der Patient ist dankbar. Ist ein tolles Gefühl für den behandelnden Arzt zum Beispiel. Erleben Sie denn auch in Ihrem Beruf Selbstwirksamkeit?
Ich habe ja mehrere Rollen, die ich ausfüllen kann. Ne? Ich bin auf der einen Seite immer weniger leider der in der Rolle mit Jugendlichen und Kindern fachlich zu arbeiten und sie aber auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Ich vermeide mal so den Begriff des Lehrers. Da ist so ein bisschen was Belehrendes auch dahinter, weil meine Idee schon ist, dass sich die Rolle, die ich in diesem Feld habe, auch verändern wird in den nächsten Jahren durch verschiedene äußere Einflüsse und durch wissenschaftliche Studien. Und dann habe ich ja die Rolle des Schulleiters. Und in der Rolle des Schulleiters erlebe ich auch Selbstwirksamkeit, indem ich Menschen begleite, nicht immer konfliktfrei, das ist in der Rolle so angelegt, indem ich Menschen auch begleiten kann, ihren eigenen Weg zu gehen. So die Problemlagen, die gelegentlich auftreten bei Arbeitnehmenden, zu erkennen und zu sagen, ich kann sie für dich jetzt nicht lösen, aber lass uns mal darüber sprechen, welche Ressourcen hast du eigentlich? Und gab es früher schon mal ähnliche Situationen, in denen du die du erfolgreich gemeistert hast? Und wenn ich dann erfahre, dass ein Mensch lächelt und so eine Idee hat, ja, da haben Sie recht. Ich glaube, ich habe da so eine Idee, wie ich mit der Situation umgehen kann. Oder Sie haben mir gerade ermöglicht, darüber nachzudenken, ich könnte meine Stunden reduzieren. Ich hatte das Gefühl, ich darf das nicht. Sie haben mir das Gefühl vermittelt, ich dürfte das nicht. Und im Gespräch öffnet sich dann eine andere Welt und andere Türen gehen auf. Und der Mensch gibt mir das Gefühl, ich habe ihm gerade einen anderen Weg eröffnet, den er vorher nicht gesehen hat. Und das ist für mich eine Selbstwirksamkeitserfahrung, die ich im Unterricht früher als Person, die Kinder begleitet hat, immer wieder mal hatte Und als Schulleiter ist das für mich eine sehr schöne Erfahrung, so wie vielleicht der Mediziner auch sagt, ich verschreibe ein Medikament und sehe, die Erkältung ist weg, der Infekt ist weg. Und so ist es hier bei den Lehrkräften ja auch. Ich habe da eine Selbstwirksamkeitserfahrung und das macht meinen Beruf so schön und so vielfältig.
Würden Sie denn sagen, dass es in dem Bildungssystem, wie es jetzt ist, es genug solcher Möglichkeiten gibt? Denn Sie haben ja eine relativ optimistische Herangehensweise an das Thema Bildung. Sie versuchen halt eben mit begrenzten Möglichkeiten das Beste zu machen und konzentrieren sich eben auf das, was geht, haben Sie ja eben gesagt. Das Bild, was Leute von Bildung haben, ist aber ein extrem negatives Bild, soweit ich das wahrnehmen kann. Also auf der Titelseite der Rheinischen Post zum Beispiel ist jede Woche dreimal irgendwas zum Thema Bildung, was sehr negativ klingt und meistens auch irgendwie negativ ist oder zumindest zu sein scheint. Und auch wenn ich mit Leuten rede, das Bild in der Gesellschaft ist, Bildung läuft überhaupt nicht. Da wird quasi die Zukunft junger Menschen vor die Wand gefahren, so überspitzt dargestellt. Und deswegen auch an Sie an der Stelle die Frage, haben Sie das Gefühl, dass Politik hier eher, naja, Ihnen Steine in den Weg legt oder eher Möglichkeiten schafft und Ihnen hilft?
Das sind ja die beiden Pole und ich würde mich jetzt weder bei dem einen noch bei dem anderen wiederfinden, sondern das ist auch nicht so die Mitte immer. Ne? Die Mitte ist so indifferent, man kann sich nicht entscheiden, das ist jetzt Politik ein Verhinderer oder ein Ermöglicher, was ist es denn jetzt eigentlich? Ne? Ist es die Rheinische Post oder eine andere Zeitung, die eben sehr negativ berichtet über das Bildungssystem, was alles nicht geht? Das sehe ich nicht so negativ. Ich glaube, es liegt immer daran, was man vor Ort an der konkreten Schule denn macht. Wir haben nicht immer die idealen Bedingungen, ne? Und das Personal, wir könnten mehr Personal bekommen, unsere Arbeitszeit könnte mal erfasst werden. Wir bräuchten Arbeitsplätze, wo wir auch wirklich arbeiten können. Mein Büro ist ein Luxusraum, wenn ich andere Lehrkräfte sehe. Wir haben hier vor Ort eine wunderbare Ausstattung. Unser Schulträger stattet uns sehr gut aus. Das ist ja auch eine politische Entscheidung, die auf kommunaler Ebene getroffen wird. Und so ist Politik nicht immer ein Verhinderer. Und es hängt entscheidend davon ab, ob ich mich in Schule stets nur damit beschäftige, was alles nicht geht. Es geht ganz viel. Ich kann nämlich mit den bestehenden Regelungen sehr wohl mit den Kindern arbeiten. Ich kann sehr wohl überlegen, ob ich zum Beispiel SchülerInnen-Sprechtage einrichte, damit wir miteinander in den Kontakt kommen, damit wir nicht immer nur die Leistungen sehen, sondern uns mit den Kindern unterhalten, wohin möchtest du eigentlich? Wo sind deine Ressourcen? Welche Idee hast du denn davon, was du nach dem Abitur und nach dem Schulabschluss machen willst? Da haben wir Rahmenvorgaben, ne? KOA, kein Abschluss ohne Anschluss. Und da gibt es dann Entlastungsstunden für uns Lehrkräfte. Das ist der politische Rahmen. Da werden Anforderungen an uns gestellt. Aber ich sehe Politik nicht als den absoluten Verhinderer von guter Bildung, aber auch nicht auf der anderen Seite, wo also die Rahmenbedingungen wirklich wunderbar sind und wir in einem paradiesischen Zustand leben. Aber ganz so fatalistisch und negativ, wie das in den Zeitungen dargestellt wird, da gehe ich nicht mit, weil das würde uns hier vor Ort auch es nicht möglich machen, Bildung zu denken und uns mit den Kindern zu beschäftigen. Das ist so, man muss die äußeren Restriktionen irgendwann mal anerkennen und sagen, in denen bewegt man sich.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Schule sich in so einem dauerhaften Krisenzustand befindet, dann heißt das ja auch, man hat quasi ja nur die Zeit, immer die akuten alltäglichen Probleme zu lösen und sich überhaupt nicht Gedanken zu machen, ja, wo soll Schule überhaupt hin, was sind denn jetzt so die langfristigen Konflikte und Herausforderungen, die wir haben und daran quasi was zu machen. Ich habe jetzt von Ihnen bisher so das Gefühl bekommen, hier an der Schule, es gibt natürlich auch Probleme und Krisen, aber dass Sie schon die Mittel und die Möglichkeiten haben, auch sich über die langfristige Perspektive Gedanken zu machen und eben eine Vision haben, an der sie eben auch arbeiten können, abseits vom Alltag, sage ich jetzt mal. Sehen Sie das anders?
Meine Schule ist jetzt keine Schule, wo es keine Krisen gibt. Ne? Wir haben Mobbing, wir haben Rassismusvorfälle, wir haben Gewalt, wir haben Streitigkeiten, wir haben Kinder, denen es nicht gut geht, die in ärztlicher Behandlung sind. Wir sind eine ganz normale Schule. Wir sind vielleicht in einem Umfeld, wo man eher sehr bildungsnah ist und wo der Schulträger uns gut unterstützt. Und wir haben viele Lehrkräfte, die kommen morgens zur Schule, haben ihre Unterrichtsstunden vor dem Auge und wollen da durchgehen. Die sind in einer Krisensituation, weil die einfach überleben wollen. Die wollen durch den Unterricht kommen. Die haben die Herausforderungen mit den SchülerInnen, die müssen einen guten Fachunterricht leisten. Wir haben viele KoordinatorInnen, die in Bereichen koordinieren. Das ist so der Krisenzustand, von dem Sie gerade berichtet haben. Ich glaube, das teilen wir mit allen Schulen in Nordrhein-Westfalen oder in der ganzen Bundesrepublik. Aber wenn ich dabei stehen bleiben würde als Schulleiter und nicht sage, ja, wir haben eine Krise und wir arbeiten gerade 8, 9, 10, 12 Stunden am Tag und auch am Wochenende, dann können wir nicht überleben, dann können wir nicht kreativ sein. Dieses kreative Momentum, wo man sagt, wir brauchen eine Vision, nicht im Sinne von Helmut Schmidt, sondern im Sinne von, wir wollen irgendwo so ein Licht sein und sagen, da wollen wir hin. Dann können wir solche Krisenzustände auch gut überleben. Denn wenn man so 3, 4 Klausuren in einer Woche schreiben lässt, die müssen alle korrigiert werden, der Unterricht muss vorbereitet werden. Jetzt könnte ich mal so berichten, wie so eine Lehrkraft in so eine Spirale der Krise reinkommt. Und es ist dann wichtig, dass man sagt, okay, ja, das erkennen wir an, aber wir als Schule müssen auch darüber nachdenken, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist denn die Schule der Zukunft? Und dieses darüber nachdenken und kreativ zu sein, das wird die Korrekturen nicht beseitigen, das wird die Mobbingfälle, die Gewaltvorfälle, die psychologischen Krisen nicht beseitigen. Aber das gibt Mut zu sagen, es geht ein Stück voran. Wie soll Schule in 5 Jahren aussehen? Die Frage kann ich noch nicht beantworten, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, weil das gibt Hoffnung. Ich glaube, da wird sich einiges verändern.
Wie würden Sie denn in all dem dann das Ziel Ihrer Arbeit beschreiben?
Das sind 10 Sekunden des Schweigens. Ich habe gerade versucht, gibt es irgendeinen Begriff, der diese Arbeit so allumfänglich zusammenfasst? Das fällt mir schwer. Es ist manchmal so ein Schubsen, ein Natschen. Also dann guck mal dahin. Ne? Es könnte sich lohnen, auch mal darauf zu schauen. Den Raum zu geben für Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, Eltern, SchülerInnen, Lehrkräfte, eine Idee anzubringen. Ob das eine Preisträgerschule ist, weil da was Innovatives entwickelt worden ist. Können wir das hier bei uns adaptieren? Lohnt es sich mal auf das Schutzkonzept draufzuschauen? Lohnt es sich auf die Taktung? Wollen wir in 45 Minuten unterrichten, das zuzulassen? Menschen zu ermutigen, das zu tun? Gelegentlich aber auch mal zu sagen, das möchte ich so nicht. Das sehe ich nicht als unser Ziel an. Das sehe ich auch nicht an als einen guten pädagogischen Weg. Das ist ein Stück weit Verhinderer, aber damit auch Ermöglicher für andere Ideen, die reinkommen können. Das ist so von allem etwas. Es fällt mir schwer, so einen Begriff zu sehen. Es ist Raum geben für Ideen, aber auch mal sagen, das geht nicht. Die Ressourcen in Menschen wahrnehmend, auch das dann die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Ressourcen einbringen können. Aber auch die Anforderungen zu stellen, wir können nicht immer dabei bleiben, wo wir heute sind. Also mit der KI, die unser Schulleben bereichert, nicht nur erschwert. Die Idee davon, dass wir, ich versuche den Begriff Lehrkraft oder Lehrer so ein bisschen zu vermeiden, obwohl immer wieder kommt er rein. Ich glaube, wir werden mehr Lernbegleiter werden, als dass wir purer Instructor sind. Und diese Ideen reinzugeben und die Menschen auch dazu zu bringen, denkt darüber nach. Das ist also ein Stück weit Innovator, Ermöglicher und Ressourcenfinder.
Das spricht ja auch quasi den Konflikt an. Was soll denn eine Lehrkraft überhaupt in Zukunft leisten? Und um das so sich ein bisschen vorzustellen, muss man ja eigentlich überlegen, was lernt man denn überhaupt im Lehramtsstudium? Und da habe ich jetzt ja viel mit Politikern und auch mit Freunden, die Lehramt studieren, drüber gesprochen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Unis einen sehr großen Fokus drauf legen, eben nach wie vor auf die fachliche Kompetenz. Dass alles andere so semi-gut funktioniert, ich sag mal so, die pädagogischen Fähigkeiten und wie man dann in Realität Unterricht macht und ähnliches und dass viele von der Uni noch mit sehr, sehr vielen offenen Fragen eben an die Schule kommen und sich nicht unbedingt perfekt darauf vorbereitet fühlen. Und ich habe das Gefühl, um zu wissen, wo sich Lehramt oder was Lehrer lernen sollten, muss man ja irgendwie die Zukunft kennen, das ist jetzt schwierig. Aber vielleicht bräuchten wir mal einen gesellschaftlichen Konsens oder auch einen politischen Konsens, einen Konsens an den Unis, was Lehramt in Zukunft sein soll, um dann eben auch zu wissen, was die Lehrerinnen und Lehrer eben im Studium lernen. Weil da habe ich jetzt bisher das Gefühl, diesen Konsens, diese gemeinsame Vision, dieses gemeinsame Ziel gibt es eben nicht.
Das ist auf einer größeren Skala ja die politische Arbeit, die geleistet werden muss, dass also man sich nicht nur darüber unterhält, brauche ich ein dreigliedriges Schulsystem? Brauche ich eine Gesamtschule, Sekundarschule? Welchen Namen man auch immer finden mag für das, was in Zukunft denn, das wird vermutlich nach meiner Pensionierung dann eintreten, wie wollen wir das Kind denn dann auch nennen? Ja. Es braucht eine Vision, die muss in einem gesellschaftlichen Konsens entstehen. Das ist eine höhere Ebene. Das kann und muss sicherlich politisch auch motiviert und angestoßen werden. Sie haben das ja eben auch ganz für mich ganz gut beschrieben. Das ist eine Welt, die ist sehr dynamisch, die ist sehr komplex. Und wenn wir die Leute, die heute Abitur machen, ermutigen wollen, studiert doch Lehramt, ist die Frage, was sollt ihr eigentlich dort lernen? Welche Kompetenzen sollt ihr erwerben? Damit ihr, wenn ihr aus der Universität nach 6 oder 7 Jahren rauskommt, ihr geht ins Referendariat, was braucht ihr eigentlich, um dann gute Lehrkräfte zu werden? Was immer das dann in 8, 9 oder 10 Jahren denn sein mag, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Veränderungen in den letzten Jahren waren so immens. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie sich unser Berufsfeld verändert, hätte ich vor 6 oder 7 Jahren so nicht vorhergesehen. Und dass wir jetzt über den Schulkompass 2030 sprechen, wo auch die SchülerInnengesundheit im Fokus steht, wo die Idee von Growth Mindset in den Blick genommen wird, das hätte ich vor 6 Jahren auch nicht gedacht. Da gab es so schulrechtliche Vorgaben. Ne? Man verändert mal die APO-GOST oder die APO-S1, aber dass man auch sagt, so die Gesundheit von SchülerInnen steht im Fokus. Das Growth Mindset, ne, dass man also auch Menschen die Gelegenheit daran glaubt, dass Menschen sich entwickeln können, dass es nicht nur um einen starren Begriff von Begabung geht, sondern wenn du dich anstrengst, wenn du Begleitung hast, dann kannst du dich entwickeln, glaub an dich. Das ist eine Entwicklung, die hatte ich nicht vorher gesehen.
Die Welt ist ja eben sehr schnelllebig geworden, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Glauben Sie denn, dass Lehrerinnen und Lehrer jetzt hier in der Schule oder an welcher Schule auch immer mit dem schnellen Tempo und den vielen Veränderungen überfordert sind?
Ja, unabhängig von diesem Standort hier. Ich glaube, dass der ein oder andere Widerstand, der entsteht dadurch, dass man sagt, komm, wir beschäftigen uns mal mit Growth Mindset. Wie müsste denn Unterricht dann aussehen? Wie müsste auch ein Schulgebäude gestaltet sein, dass man diese Idee umsetzen kann? Wie können wir Kinder zu einer Selbstwirksamkeit-Erfahrung bringen? Wie können wir dafür Sorge tragen, dass sie nicht mehr in diesen 45-Minuten-Einheiten erst Mathe, dann Deutsch, dann Sport, dann Kunst, dann Musik, bin ich fast schon am Tagesende. Und das ist ein nicht natürliches Lernen. Das hat für uns vielleicht mal funktioniert. So lerne ich heute aber auch nicht mehr. Ich bin ein erwachsener Lerner, deswegen muss man da ein bisschen anders drauf schauen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, wie kriegt man Kinder dazu, dass sie so ein tieferes Verständnis haben von den Zusammenhängen, von den einzelnen Bereichen. Da wären so Deeper Learning oder Bildung für nachhaltige Entwicklung Ansätze, wo es sich lohnt, damit zu beschäftigen. Wenn ich damit aber komme, dann entsteht Widerstand, weil das sind Felder, die sind für viele noch fremd. Man bleibt in so einer Komfortzone, in der man sich so eingerichtet hat. Früher so hätte man gesagt, du hast deine Arbeitsblätter noch von 1900 und die kannst du noch in den Unterricht mitnehmen. Und so ist die Idee von Unterricht, weil da fühle ich mich als Person, die Unterricht gestaltet, ja auch sicher. Dann kommt so ein Schulleiter, dann kommt die Politik und sagt, hey, wir haben da eine Idee. Studien zeigen, dass Folgendes wirksam sein könnte. Da kommt man auf die Hattie-Studie zurückgehen, die ja ganz vieles gezeigt hat. Und dann beschäftigen sich Menschen damit und viele sagen, nee, ich habe Angst davor, da reinzugehen, weil ich davon keine Kenntnis habe. Ich weiß gar nicht, ob ich Kinder auch begleiten kann. Ich bin kein ausgebildeter Coach. Growth Mindset hört sich schön an, aber wie kann ich das denn konkret umsetzen? Und Widerstand kommt ja oft nicht, weil man nicht will, sondern weil man nicht kann. Und weil man Angst davor hat, zuzugeben, hey, ich weiß nicht, wie ich mir das aneignen soll. Also da fehlt die psychologische Sicherheit, dass man in einem System Fehler machen darf. Kindern sagen wir immer, hey, du darfst Fehler machen, passiert nichts. Dann kommt der rote Stift und dann steht da eine 5 drunter, weil in der Mathearbeit habe ich ja Fehler gemacht. Das wird also dann sanktioniert. Und bei Lehrkräften ist es ja nicht anders. Wenn sie einen Fehler machen, haben sie das Gefühl, ich als Schulleiter sanktioniere das, ich sehe das. Also haben Menschen, auch Lehrkräfte, die Sicherheit, Fehler machen zu dürfen und haben sie in letzter Stufe dieser psychologischen Sicherheit auch den Glauben daran, sie können ein System, ich sag mal, revolutionieren, nicht nur in Stücken verändern. Und wenn man das merkt, dann beteiligen die sich auch massiv an Unterrichtsentwicklung. Und da sind wir nicht. Nicht nur, also hier, wir sind sehr innovativ hier an dieser Schule und wir haben eine gute Schulgemeinschaft, die Veränderungen möchte. Aber das ist das, wenn ich mit SchulleitungskollegInnen mich unterhalte, das kriege ich zurück. Das sind Ängste, das sind Widerstände, die oft nicht damit zu tun haben, dass man da kein Interesse dran hat, sondern da geht es um die eigenen Fähigkeiten, auch um die Zeit, die man vielleicht nicht hat, um sich damit zu beschäftigen.
Ich glaube, Fehlerkultur und Ängste sind so ein ganz großes gesellschaftliches Thema. Ja, vor allem eben halt eine mangelnde Fehlerkultur oder eine mangelhafte Fehlerkultur, die ich sehe, dass jetzt, ob Bildung oder Wirtschaft oder halt gerade eben in der Politik, dass man sich sehr schwer tut, einfach mal einen Fehler auch offen zu benennen und sagen, ja, da waren wir auf dem Holzweg, haben wir falsch gemacht, war blöd, aber wir haben jetzt was gelernt, wir machen es jetzt besser und gut ist. Weil das, weiß ich nicht, das kommt mir oft irgendwie so ein bisschen zu kurz. Ich finde, so eine Fehlerkultur, wie sie in der Wissenschaft halt eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, müsste man eigentlich auch auf andere Bereiche irgendwie übertragen. Aber ich wollte jetzt ganz gerne noch über das Thema Mobbing sprechen. Sie haben in dem anderen Podcast, den ich schon erwähnt hatte, auch darüber gesprochen, dass auch Sie damals in der Schule Probleme hatten. Und ich meine, die allermeisten oder viele zumindest, die vielleicht gerade zuhören, hatten vielleicht auch Konflikte damals in der Schule, in der Jugend, was auch immer. Das Thema Mobbing ist ja irgendwie auch so ein zeitloses Thema, leider. Und deswegen an der Stelle die Frage, haben wir in der Bildung, aber auch als Gesellschaft im Thema Mobbing eigentlich nichts dazugelernt? Keine Fortschritte gemacht?
Mobbing ist leider ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Sieht man ja nicht nur im System Schule, das sehen wir auch im Arbeitsplatz, das sehen wir in der Gesellschaft, das kann man in Artikeln in den Zeitungen sehen, ne? Und ist ja immer dann der Fall, wenn mehrere sich zusammentun und über längere Zeit hinweg so ganz subtilen Menschen ausgrenzen, schlecht machen vor anderen, psychische Gewalt ausüben dann auch. Ne? Das sehen Sie im Deutschen Bundestag, ne? Das sieht man in den Parlamenten, das kann man in den Zeitungen nachlesen, am Arbeitsplatz und auch in Schule. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft keinen Konsens darüber, wie gehen wir damit um. Es ist leider immer noch oft der Fall, dass die Täter die Möglichkeit haben zu rechtfertigen, warum sie andere Menschen ausgrenzen. Und der ausgegrenzt wird, muss nachweisen, das war jetzt Mobbing. Also ich muss nachweisen, dass ich mich nicht gut fühle, dass andere Menschen mich ausgrenzen. Das führt dazu, dass Menschen und nicht nur Kinder, sondern Erwachsene ja auch, dann lieber sich zurücknehmen und nichts mehr sagen. Ganz in die Privatsphäre zurückgehen und im schlimmsten Falle Suizid begehen. Und das beobachte ich durch meine Brille und durch was ich mitkriege, in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Es fehlt uns da der Konsens, was tun wir damit? Diese Opferperspektive, dass wir uns das Opfer anschauen und sagen, was tut dir gut, was können wir tun, damit es dir wieder gut geht? Und den Täter auch als Täter benennen, ihn nicht ausgrenzen für immer, aber ihm klar machen, du hast diesen Menschen ausgegrenzt. Diesem Menschen geht es nicht gut, weil du das getan hast. Du bist nicht böse, aber du hast etwas getan, was diesen Menschen ausgegrenzt hat. Und das sehe ich in allen Bereichen der Gesellschaft. Und es gibt kein abgestimmtes Vorgehen. Es gibt keine Gesetze, die Menschen vor Stalkern schützen, wirksam schützen. Es gibt keine sehr schnelle Interventionsmöglichkeiten im öffentlichen Leben. In Schule habe ich die. Ich kann in Schule sehr schnell intervenieren. In Schule wie in der Gesellschaft beginnt es dann aber auch mit Haltung. Welche Haltung hat die Gesellschaft den TäterInnen und den Opfern gegenüber? Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich wirksam intervenieren und wie müssen Gesetze verändert werden. Und das sehe ich in den gesellschaftlichen Prozessen, die ich so beobachte, auch in den Zeitungen, in den Videomitschnitten, auf den Social-Media-Plattformen, fehlt mir das.
Früher gab es ja noch dieses klassische dreigliedrige Schulsystem aus Hauptschule, Realschule und Gymnasien. Heute ist es ja, würde ich sagen, eher so, dass man davon weggekommen ist und es mehr in Richtung Gymnasien und Gesamtschulen hauptsächlich geht, also so zweigliedriges Schulsystem. Da gibt es dann jetzt gute Gesamtschulen und schlechte Gesamtschulen. Die schlechten Gesamtschulen sind eher wieder Richtung Hauptschule, aber halt trotzdem irgendwie anders. Also allgemein, man merkt, es geht weg von früher und hin zu so zweigliedriges Schulsystem. Geht der Trend denn in die richtige Richtung?
Nein. Also ein ganz klares Nein. Ich habe das am Anfang gesagt, wenn wir dabei stehen bleiben, dass wir sagen, wir haben ein dreigliedriges Schulsystem und wir haben dann noch die Gesamtschule, dann werden wir damit nicht erfolgreich sein auf Dauer. Ich glaube, dass wenn man nicht bereit ist, das gesamte System komplett neu zu denken, sich von Begrifflichkeiten zu verabschieden und wenn man nicht bereit ist, mal einen Konsens herbeizuführen, was tut den Kindern gut, wissenschaftlich fundiert, auf Datenbasis natürlich, dann wird sich da nichts verändern, wenn wir immer nur so an den kleinen Schrauben drehen. Also wo könnte man vielleicht noch eine Hauptschule bestehen lassen? Wo könnte eine Realschule bleiben? Wir haben hier vor Ort eine hervorragende Realschule, die einen hohen Zuspruch hat. Das liegt daran, dass es eine kleinere Realschule ist, die durch die persönliche Zuwendung den Kindern ermöglicht, einen guten Weg gehen zu können. Die Kinder, die dorthin gehen, fehlen dann natürlich an den Gesamtschulen, die fehlen an anderen Schulsystemen. Und so ist eine Konkurrenzlage entstanden, die dazu führt, dass so ein Ungleichgewicht besteht zwischen dem dreigliedrigen Schulsystem und den Gesamtschulen. Wenn man alles neu denken würde und wir würden also Schulen gründen, die für die jeweilige Kommune das beste Bildungsangebot bereitstellt, mit einer individuellen Förderung für die Kinder, mit der Idee von Lernbegleitung mehr als Instructor, als Lehrkraft, dann würde man etwas ganz Neues schaffen. Das ist so ein Traum von mir. Und ich bin Gymnasialschulleiter und das bin ich sehr gerne. Ich bin aber auch an der Gesamtschule ausgebildet und ich war in einer privaten deutschen Auslandsschule. Ich kenne schon so ein paar verschiedene Schulsysteme und Schulformen. Und egal, wo sie sind, sie brauchen den richtigen Ansatz für das Klientel, was vor Ort ist. Und ich komme aus Köln und da gibt es auch einige Hauptschulen, die funktional sind, die gut funktionieren. Wenn man das alles auflösen würde und würde eine komplett neue Schulform gründen und nicht mehr das Wort dreigliedriges Schulsystem und Gesamtschule benutzen, glaube ich, das wäre eine echte Revolution, wenn wir uns dann alle psychologisch sicher fühlen würden, auch in der Politik, dass man sagt, komm, wir denken da mal komplett neu drüber nach.
Also man hat dann quasi Grundschule und dann weiterführende Schule oder sagen wir mal, man hat sogar nur eine Schulform überhaupt, also von der ersten bis zur 13. Klasse, wo dann quasi alles stattfindet. Muss man dann aber nicht hier auch irgendwie selektieren, also nach den verschiedenen Leistungsniveaus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich würde das Wort Selektion nicht verwenden. Das ja. Hat auch was mit Ausgrenzung zu tun. Ich glaube, dass man Angebote machen muss, die sich an verschiedene Ressourcen orientieren. Es gibt Kinder, die sagen, ich will eher in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. Trotzdem muss man ihnen eine komplette Bildung ermöglichen. Also sie müssen auch Kurse belegen in Kunst, in Biologie, in Musik, in den Sprachen. Aber dass man Schwerpunkte bildet, das ist im kanadischen Schulsystem der Fall. Ne? Da werden Schwerpunkte gebildet. Und ich glaube, wenn man das ermöglicht, dann ist es eher keine Selektion, sondern man vergibt natürlich Abschlüsse nach einer gewissen Verweildauer an der Schule. Und dann beginnt die Differenzierung. Ne? Man sagt, okay, der eine kann eben den ersten Schulabschluss erreichen, der zweite erreicht den erweiterten Schulabschluss. Aber sie sind alle in einem System.
Alle in einem System und auch alle in einer Klasse?
Muss es Klassen geben? Das ist ja, wenn wir bleiben im alten System. Ne? Wir sagen also, die Klasse ist ja zunächst mal eine Organisationseinheit. Da sitzen, manche würden sagen, ich hätte gern 20, andere sagen 30. So in der Regel so um die 30 Personen sind in einer Klasse und meistens sind die Tische auch parallel gestellt. Sie blicken alle nach vorne, dann steht da eine Lehrkraft und versucht, den Unterrichtsstoff zu vermitteln und die Kinder arbeiten mehr oder weniger eigenständig an dem, was das Lehrpersonal so arrangiert. Da ist die Organisationseinheit aber nicht nach Niveaustufen orientiert. Es kann doch möglich sein, dass ein Kind, was 13 Jahre alt ist, in Mathe toll, also wirklich interessiert und begabt ist, mit 18-Jährigen zusammen lernt. Ich habe das übrigens schon erlebt an meiner alten Schule in Duisburg. Da hat ein Neunklässler am Abend im Leistungskurs Mathe teilgenommen. Das hat man ihm nicht anrechnen können, weil er noch nicht die Qualifikationen hat. Ich sage natürlich, aber das ist so eine juristische Perspektive. Der musste also dann den Mathe-Leistungskurs nochmal durchlaufen. Aber warum kann man nicht im Kind das Interesse daran hat, mit 13 Jahren schon Inhalte, die wir eher einer höheren Stufe zuordnen, sich schon anzueignen? Es ist ein Staffeln nach Lebensstufen, nach Klassen. Das sind die Organisationseinheiten. Und die laufen zum Teil dem Interesse und der Lernmotivation von Kindern zuwider. Nicht allen. Es gibt Kinder, die brauchen eine stärkere Struktur. Aber das kann ich in dem System auch denken. Ich habe keine Schule entwickelt, sonst würde ich da, glaube ich, an einer anderen Stelle arbeiten. Aber das muss man aufbrechen, nicht mehr in den alten Organisationseinheiten denken. Dann geht das schief.
Das alles klingt jetzt eher nach Revolution im Bildungssystem und nach nichts, was man mit ein, zwei Gesetzen so einfach lösen kann. Also will sagen, der politische Wille, das Momentum ist dafür nicht so wirklich da. Also gibt eigentlich niemanden, der das so fordert und so umsetzen möchte. Heißt, es ist jetzt vielleicht auch so gut es auch ist, über sowas nachzudenken und sowas zu diskutieren und auch sowas zu versuchen, ist vielleicht auch eher so ein bisschen Wunschdenken. Die Frage ist dann natürlich mit der Vision, die Sie jetzt haben, was können Sie denn im jetzigen, im bestehenden System vielleicht verändern, um sich ein bisschen in diese Richtung zu bewegen?
Ja, also diese Visionen, die sind oft ja so, dass man sagt, das werde ich vielleicht nicht mehr erleben in meinem aktiven Dienst. Und trotzdem kann ich ja überlegen, was kann ich denn davon, wenn ich diese äußeren Restriktionen dann mal anlege, nachdem ich geträumt habe, was kann ich davon in mein System retten? Und das, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wenn ich in so einer Krisensituation bin und viel korrigieren muss, was nimmt mich da eigentlich raus? Wie kann ich auch so den Überlebenswillen nicht nur bedienen, sondern auch mich freischwimmen und kreativ sein? Das ist ja dieses Momentum. Ich denke mir drüber nach, wie könnte das Paradies aussehen? Und dann gehe ich zurück und sage, okay, aber ich kann einem Kind es ermöglichen, das in der 6. Klasse ist, am Mathematikunterricht der 8. Klasse teilnehmen zu lassen. Das ist so ein Drehen, ne? Das klassische Drehtürmodell, ne? Ich kann auch versuchen, Kinder, die am Geschichtsunterricht teilnehmen, die ein besonderes Interesse an einem Projekt in Geschichte haben, was wir in dieser Jahrgangsstufe nicht behandeln, in einer digitalen Drehtür unterzubringen. Ich kann Kindern ermöglichen, auch schon mal an der Universität Kurse zu belegen. Das sind diese kleinen Dinge, so meistens in der Sekundarstufe 1 verortet, seltener in der Sekundarstufe 2, damit Kinder ihre Interessen ausleben können, damit sie merken, in diesem System, in dem es Zwänge gibt, in dem ich auch gewisse Organisationsschritte gehen muss, kann ich trotzdem meine Interessen ausleben. Und das ist dann, wenn wir dann auch darüber sprechen, so im Fixed Mindset, die Begabungs- und auch Begabtenförderung letztlich. Ne? Wenn Kinder mit besonderen Begabungen zu uns kommen, zu sagen, wir bieten euch was an. Wir begleiten euch als Eltern und als Kinder gemeinsam mit der Kommune und schauen, welche besonderen Angebote können wir euch mit eurer Begabung machen. Also man kann im System, sind wir unterschwellig oder so in den Dehnungsfugen gelegentlich auch so ein bisschen was machen. Man muss nicht über alles sprechen, aber es ist auch wirksam. Und das, da merke ich die Selbstwirksamkeit wieder und das macht dann auch Spaß. Da komme ich zurück zum Anfang, so wenn die Kinder dann da sitzen und ein Projekt präsentieren, wo sie ein halbes Jahr dran gearbeitet haben. Und es ist mir gleich, ob das die KI mitentwickelt hat, aber die Ursprungsidee und die Präsentation und die Einordnung in den gesellschaftlichen Kontext, je nach Alter, das gelingt den Kindern und die haben da eine wahre Freude dran. Und das macht mir auch Spaß.
Sie haben ja in Ihrer Karriere viele verschiedene Schulen kennengelernt. Sie waren an einer Gesamtschule in Gelsenkirchen nach dem Referendariat, an einer deutschen Schule in Thessaloniki, am Gymnasium in Leverkusen, Gymnasium in Duisburg, jetzt Schulleiter hier in Langenfeld. Die Gesellschaft ist ja in den letzten 25 Jahren deutlich vielfältiger geworden, was ich persönlich erstmal ja begrüße, was positiv ist. Aber so vielfältiger die Gesellschaft und somit ja auch die Kinder in der Schule, desto schwieriger, stelle ich mir vor, wird es, allen Kindern gerecht zu werden. Sehen Sie das auch so?
Die Vielfalt war immer schon da. Ich glaube, das Monitoring, die Wahrnehmung der Vielfalt und das Zulassen, das hat sich verändert. Vielfalt ist ja so ein sehr immer dehnbarer Begriff. Was verstehen wir darunter? Ne? Vielfalt der Geschlechter, Vielfalt der Kulturen und das hatten wir immer schon, es war nur nicht so sichtbar. Früher sagte man zu Kindern, die ADHS hatten, du bist krank, du entsprichst nicht der Norm. Heute sagt man, du bist neurodivergent. Das ist ein ganz anderer Blick auf die Kinder mit dieser besonderen Situation. Der Blick auf die Vielfalt hat sich verändert, der Umgang mit Vielfalt hat sich verändert und die Wahrnehmung. Und ich bin 72 geboren, ich bin in den 80er Jahren dann auch zur Schule gegangen und da gab es Kinder, denen ging es nicht gut. Da gab es Kinder, die waren anders als ich und ich war anders als die Kinder und die Lehrkräfte sind mit uns aber nicht so umgegangen, weil sie diesen Blick auf uns nicht hatten und auch vielleicht die Ressourcen nicht und das hat sich geändert. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich geändert, die Anforderungen, wie wir mit diesen Kindern umgehen sollen, also der Blick der Gesellschaft auf die Vielfalt und die Erwartung an uns Lehrkräfte, die hat sich geändert, aber nicht die Vielfalt der Gesellschaft.
Ja, wo ich da jetzt quasi drüber nachgedacht habe, war dieser Begriff der super diversen Kinder. Den hat, glaube ich, der Soziologe und Bildungsforscher Aladin El-Mafalani geprägt. Soll einfach nur heißen, dass die Kinder in der Grundschule heute halt eben sehr vielfältig sind, also verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen. Das deutlich mehr als vor 30, 40, 50 Jahren. Und jetzt denke ich, wir haben dieses alte Schulsystem, das nur so mäßig reformfähig zu sein scheint oder sich nicht wirklich angepasst verändert hat. Aber in der Gesellschaft hat sich durchaus was verändert. Und ob man da, nicht vielleicht der Realität hinterherhinkt als System.
Ich habe ihn in einem Vortrag im Planetarium in Berlin wahrgenommen. Da hat er den Begriff Superdiversität auch verwendet. Das ist ein angesehener Soziologe und ich gehe da auch mit. Ich gehe mit ihm, aber ich glaube, dass es auch in den 90er und 80er und 2000er Jahren schon Vielfalt gab, sie aber nicht so in den Blick genommen worden ist und auch nicht im pädagogischen Bereich berücksichtigt worden ist. Ich glaube, die Anforderungen an das System gab es immer schon. Die Erwartung, die wir jetzt haben, die ist eine andere. Ich glaube, dass wir mit Diversität anders umgehen sollen. Kulturelle Diversität, verschiedene Erstsprachen, die wir hier im Bildungskontext haben. Ne? Also wie gehen wir damit um, wenn jemand Deutsch nicht als Erstsprache hat, sondern Arabisch als Erstsprache. Ne? Wie gehen wir damit um? Wie können wir ihn denn qualifizieren, hier bei uns erfolgreich durch das Bildungssystem zu gehen? Da ist die Erwartung eine andere. Aber dass es das früher schon gab, ja, das glaube ich.
Das fällt ja alles so unter den Begriff Integration. Und auch da wieder, jetzt so das Bild, was die Gesellschaft hat oder was ich denke, was die Gesellschaft hat. Wenn ich in die Rheinische Post schaue, steht da auch Integration. Hier gibt's Konflikte, da gibt's Konflikte, klappt alles irgendwie nicht so. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das hier vor Ort an der Schule?
Es hat viel mit Ressourcen zu tun. Ne? Also wir selbst haben über viele Jahre hinweg die Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache haben und teilweise auch geflüchtet sind oder auch einfach durch Zuzug nach Langenfeld gekommen sind, haben 14 Stunden Deutschunterricht bekommen. Wir haben sie dann in die Regelklassen integriert. Das ist nur zum Teil gut gelungen, weil sie dort den Unterricht nicht haben verfolgen können. Und wir haben dann uns entschieden, eine eigene Willkommensklasse zu gründen vor einem Jahr und gesagt, wir wollen in dieser Willkommensklasse auch die normalen Fächer abdecken und sind da eben vor der Herausforderung, dass wir Kinder haben, die in ihrer Erstsprache noch nicht alphabetisiert sind. Und wir müssen sie also dann in der Zielsprache, in der aktuellen Sprache alphabetisieren. Und das ist eine große pädagogische Herausforderung, für die unsere Lehrkräfte nicht immer ausgebildet sind. Und da bin ich jetzt mit der Brille unterwegs der Personalressourcen und der Sachressourcen, die wir haben. Wir brauchen dafür einfach mehr Lehrkräfte, einen ganz anderen Personalschlüssel für diese Klassen. Das sind keine Regelklassen. Und die Idee, dass wir sie sehr schnell zum B1-Zertifikat in Deutsch führen sollen, damit sie dann integriert werden ins deutsche Bildungssystem, das teile ich als Anspruch, aber der Anspruch muss flankiert werden durch eine entsprechende personelle Ausstattung. Und wir können das hier einigermaßen abdecken, aber das ist eine verdammte Herausforderung, weil sie da eine sehr heterogene Schülerschaft sitzen haben mit verschiedenen Erstsprachen, die wir alle sozialisieren sollen und auch in die deutsche Sprache zur deutschen Sprache hinführen sollen.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass es auch an Schulen Probleme mit Diskriminierung und auch mit politischem Extremismus gibt. Vor zwei Wochen war ein Artikel in der Zeit, der mich ziemlich schockiert hat, wo explizit über Rechtsextremismus an Schulen berichtet wurde und über Lehrerinnen und Lehrer, die damit eben überfordert sind und nicht weiter wissen, nicht wissen, wie sie damit richtig umgehen können. Nehmen Sie solche Konflikte hier auch wahr? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Schule gibt, die keine Konflikte hat in diesem Bereich. Ich hätte anfangs ja auch gesagt, dass wir eine ganz normale Schule sind mit Mobbingvorfällen, Gewaltvorfällen, rassistischen Vorfällen, aber auch Vorfällen, die wir eher so in den extremen Bereichen der Politik, der politischen Strömung verorten, ob links- oder rechtsextrem. Da sind wir ein Abbild der Gesellschaft. Wir haben in beiden Spektren sicherlich Kinder und Jugendliche, die diese Ideen auch für gut befinden, verteidigen und auch in ihren Argumenten auch umsetzen oder hier einbringen in das schulische Leben. Wie gehen wir damit um? Wir haben eine Antidiskriminierungsbeauftragte bei uns, die hat ein Antirassismuskonzept geschrieben, was auch für die Kleinen in der 5. und 6. Jahrgangsklasse in so kleinen Workshops umgesetzt wird, damit Kinder lernen, was ist eigentlich Rassismus, was ist Alltagsrassismus, worauf muss ich achten. Das ist keine Verbotskultur, sondern es geht darum, einmal wahrzunehmen, wie empfindet es ein Mensch, wenn man ein Wort sagt, was ihn ausgrenzt, was ihn diskriminiert. Was ist Diskriminierung, wenn ich ein Vorurteil habe und Macht gleichzeitig? Dann kann ich diskriminieren und das können Lehrkräfte genauso wie Schüler in ihrer kleinen Peergroup. Da geht es ja auch darum, den Kindern einen Raum zu geben, wo sie ihre Meinung kundtun können, aber immer vor dem Hintergrund, dass jeder jemand ist. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Element, dass man sagt, du kannst einem Menschen nicht alles sagen. Das verletzt ihn. Denkt immer daran, dein Gegenüber ist ein Mensch, der hat Gefühle und du kannst ihm nicht alles sagen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das erreichen? Wir werden jetzt eine Stelle ausschreiben für Demokratiebildung, weil wir nicht glauben, dass das in den Fächern wie Geschichte und Politik, natürlich wird es da vermittelt, aber die folgen einem Curriculum. Die können nicht entscheiden, dass sie die Ereignisse in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts jetzt mal in der sechsten Jahrgangsstufe thematisieren. Dafür sind sie noch zu jung. Aber die Gefahr daran besteht ja, dass die extremen Strömungen und Parteien über die Emotionen die Kinder ansprechen. Und das erreichen wir nicht immer im Unterricht. Und deswegen ist eine Person, die sich um Demokratiebildung kümmert, die kann einen anderen Weg gehen. Die kann über die Emotionen gehen. Die kann die Kinder versuchen, nochmal anders anzusprechen. Die beiden Elemente, also eine Person, die sich um Demokratiebildung kümmert und eine Person, die ein Antirassismuskonzept geschrieben hat, ist für mich ein Weg an unserer Schule, mit diesen extremen Strömungen umgehen zu können.
Okay, also ich sehe da jetzt quasi drei Ebenen, mit denen man oder wie man gegen politischen Extremismus, gegen Demokratiefeindlichkeit, gegen Diskriminierung eben auch vorgehen kann. Das eine ist natürlich so der klassische Unterricht, Geschichte, Sozialwissenschaften, wo man vielleicht solche Themen auch diskutiert und halt eben über unsere Geschichte, über die Geschichte der Welt, über die Geschichte, wie sehr Ausgrenzung Leid gebracht hat, was lernt. Dann so speziell Demokratieförderung. Und dann ja noch so ein Antirassismus-Programm, einen Antirassismus-Beauftragten, was in die Richtung. Wenn wir jetzt mal speziell auf Demokratieförderung schauen, da finde ich es immer super schwierig, wie das in Realität umgesetzt werden soll. Ich habe da ja auch mit der Ministerin für Schule und Bildung drüber gesprochen. Und trotzdem finde ich es noch super, super schwierig. Und mir geht das irgendwie alles nicht weit genug. Also ich finde schon, dass Schule irgendwie auch mehr über Politik und Gesellschaft und Demokratie einem beibringen sollte, als es das jetzt tut. Und das ist natürlich immer super schwierig, weil der Lehrplan ist begrenzt, Zeit ist begrenzt, aber das ist für mich irgendwie einfach eine Priorität. Ich fand schon damals selber in der Schule, also ich hatte immer total gerne Geschichte, mir hätte das gerne noch umfangreicher sein können, aber sowas wie, ich hatte mal eine Idee, eine Politik-AG, wo man so diskutiert oder sowas zu gründen, weil das gab's halt einfach nicht oder das war einfach viel zu kurz, viel zu wenig. Man hat ein bisschen im Sovi-Unterricht hier und da so ein bisschen zu Themen diskutiert, aber das war so begrenzt und ich finde, das sollte einen ganz, ganz großen Teil von Schule eigentlich einnehmen.
Demokratie hat für mich ganz viel damit zu tun, dass ich in der Lage bin, in einem System mitzuwirken und dass meine Stimme auch gehört wird und im besten Falle, wenn ich eine Mehrheit habe, dass ein System sich auch verändert. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Stimme zwar gehört wird, aber sich nichts verändert und das, was ich sage, auch keine Relevanz hat, sind wir bei dieser Selbstwirksamkeitserfahrung, dann bin ich vielleicht müde und möchte mich in demokratische Strukturen gar nicht mehr einbringen. Wenn das Kinder in Schule schon erleben, dann werden das Erwachsene später, die mit dieser Demokratiemüdigkeit vielleicht gar nicht mehr wählen gehen, weil sie die Idee haben, da passiert nichts. Ich brauche nicht das 10. Projekt in Schule, was auch nicht mit personellen Ressourcen versehen ist. Ne? Projekte sind ja immer on top. Ich gehe mal auf die Arbeitszeit von Lehrkräften ein. Das wird ein bisschen kontroverser, wie Sie merken. Dafür gibt es nicht immer Zeit in Schule, so schön das ist. Aber ich brauche ja auch Menschen, die das umsetzen. Also mir geht es eher darum zu sagen, was können wir denn mit dem, was wir gerade haben? Ich kann Visionen entwickeln und träumen, da bin ich ja bei Ihnen und auch bleibt mir selbst treu. Aber dann stehe ich in meinem Mathematikunterricht, mache die Tür zu und überlege mir ganz konkret, wie sieht Demokratie in meinem Matheunterricht aus? Ich bin nicht immer fair, ich bin nicht immer gerecht. Meine SchülerInnen, die das hören, würden sagen, ja genau, da hat er jetzt die Wahrheit gesagt. Aber wie kann ich dafür Sorge tragen, dass die Kinder ein Stück weit mitbestimmen können? Können die denn abstimmen, wann wir eine Mathearbeit schreiben? Oder gebe ich denen drei Termine vor und die können wählen? Dann wählen die aber aus den Terminen, die ich vorgebe, ist doch in Ordnung. Das ist auch Demokratie. Können die sich zusammentun und dem Schulleiter einen Brief schreiben, wir hätten gerne, dass sich in Schule was verändert. Und dann unterhalte ich mich mit der Schülervertretung, hey, kriegen wir das nicht irgendwie hin? Ich kann euch doch nicht sagen, dass ihr das Ziel erreicht. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Demokratie, aber dass sie sich beteiligen und man überlegt, wie können sie ihre Ideen und Gedanken einbringen. Das ist so trivial wie schwer zugleich. Aber dann brauche ich kein Projekt. Ich brauche keinen Gedenkstättenbesuch, der ist wichtig. Aber das kann ich in meinem eigenen Unterricht machen. Und das ist Demokratiebildung ganz an der Basis. Und die merken dann, okay, ich kann was bewegen. Und aus denen werden dann im besten Falle Menschen, die später in ihrer Community, in ihrem Fädel, würde man in Köln sagen, hey, ich brauche keine Abfallwirtschaftsbetriebe, die den Müll einsammeln. Ich packe mir ein paar Leute. Ich kann jammern, dass sie das nicht machen, aber ich mache das jetzt. Und dann stelle ich einen Antrag und ich hole mir die Mehrheiten und versuche im Stadtrat etwas zu bewegen, indem ich die Politiker anspreche, die Klassenleitung. Wir wollen was verändern. Und das lernen die in der Schule, ganz basisdemokratisch. Und dann können wir was bewegen. Und das ist Demokratiebildung. Und die Strukturen so zu schaffen, das kann ich als Schulleiter anleiern, ich kann das anstreben. Aber ich würde mich überfordern, wenn ich diesen Prozess am Laufen halten könnte. Deswegen brauche ich eine Person, die sagt, ich kümmere mich darum. Ich schaue mal auf unsere Schule und überlege mir, wo kann ich was durch kleine Ideen, durch Natschen, durch Gespräche initiieren und es später in System überführen als ein Konzept.
Jetzt bekomme ich von Ihnen das Gefühl, dass Sie einen großen Veränderungswillen haben, dass Sie eine Vision haben. Da stellt sich mir natürlich die Frage, haben Sie schon mal überlegt, in die Politik zu gehen, selber politisch etwas zu verändern? Oder sehen Sie Ihre Rolle eher hier als Pragmatiker, als Schulleiter, der vor Ort etwas verändert?
Ich kann als Schulleiter sehr viel bewirken. Das ist kein klassisches Wahlamt. Ich bin zwar gewählt von verschiedenen Gremien, aber es ist kein Wahlamt, wo ich Werbung habe machen müssen und Wahlkampf betreiben müssen und wo ich auch eine Partei davon überzeugen musste, dass ich der geeignete Kandidat für diesen Wahlkreis bin. Es interessiert mich, aber ich es juckt mich, es interessiert mich wirklich, aber ich finde, die Wege, in die Politik zu kommen, manchmal, die klassischen Wege verhindern, dass Menschen mit Ideen und Gestaltungswillen auch sich einbringen können, bevor sie nicht die ganzen Mühlen der Parteien durchlaufen haben. Und das sicherlich auch richtig ist, ne? Also ich bin im Kölner Norden und ich habe da einen jungen Politiker begleitet, so in der Beobachtung und durch Gespräche mit einer Freundin, die im Landtag ist und so. Und ich habe gesehen, wie der sich eingebracht hat auf Karnevalsveranstaltungen, ne? Das Fädel mitgestaltet hat. Und dann jetzt sitzt er im Stadtrat der Stadt Köln. Das ist toll, der hat diesen klassischen Weg gegangen, ne? Der hat Menschen davon überzeugt. Der hat Menschen davon überzeugt und ich bin mir nicht so sicher, ob das so mein Weg ist. Ich glaube, ich habe Lust darauf, vor Menschen zu stehen und ihnen zu sagen, was meine Idee ist. Aber durch die Mühlen der Parteigremien zu gehen und und ich habe immer noch den Anspruch, dass ich unangenehme Wahrheiten ausspreche. Und das vermisse ich an einigen Stellen. Denn die kommen nicht weiter, weil man dann die Idee hat, dann gewinnst du keine Wahlen, dann stellen wir den lieber nicht auf. Und aber es ist durchaus ein interessanter Gedanke.
Das ist so ein bisschen der Konflikt in der Demokratie. Man hat oft oder man hat das Gefühl, man hat die Wahl zu treffen zwischen dem richtigen Weg, also seinen Überzeugungen, und dem beliebten Weg. Oder versucht das so ein bisschen dann zu vereinen, diese beiden Wege. Ich würde ja behaupten, es gibt nicht diese beiden Wege, sondern es funktioniert am besten, wenn, naja, es eben dieser eine Weg ist, nämlich man hat seine Überzeugung, dafür tritt man ein. Und das hat ja auch irgendwie, naja, Charakter und Größe, wenn man irgendwie halt für seine Ideen einsteht und auch einfach mal Tacheles redet. Aber so nur meine Meinung. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Schulen aus? Also sowohl, ja, zwischen überregional, zwischen Schulen, aber auch eben ja innerhalb einer Stadt oder eines Kreises irgendwie. Weil ich habe da so das Gefühl, dass ähnlich wie bei der Digitalisierung, alle wollen irgendwie digitaler werden und jede Kommune entwickelt dann irgendwie so ein eigenes Programm, womit sie das Problem lösen kann, so eine eigene Herangehensweise. Dann haben wir ganz viele Kommunen mit verschiedenen Systemen, die dann nicht zusammenarbeiten können, was dann wiederum Probleme schafft, statt dass es mal quasi einmal eine Lösung gibt und die funktioniert für alle. Ja, da die Frage, wie funktioniert das an Schulen? Weil ich habe auch hier das Gefühl, jede Schule naja, kocht so ihre eigene Suppe, statt dass man irgendwie zusammenarbeitet und gemeinsam versucht, Probleme zu lösen und voneinander zu lernen. Wie sehen Sie das?
Ich halte wenig von Konzepten. Das, ich finde gerade im Bereich Digitalität und in der heutigen Welt, in der sich die Rahmenbedingungen sehr stark verändern, bis man das Konzept geschrieben hat, sind zentrale Inhalte möglicherweise schon überholt. Mhm. Ich würde jetzt mal so einen banalen Begriff von Agilität verwenden, der sicherlich, wenn jetzt ein agiler Manager da wäre, der würde sagen, das passt nicht so 100%, aber man könnte auch sagen, so auf Sicht fahren so ein bisschen. Ne? Also gucken, was kann ich pädagogisch und auch durch die Brille der Verwaltung dann verantworten, wenn ich etwas umsetze. Ne? Also wenn ich 1300 iPads in der Schule habe, so viel haben wir, eine 1:1-Ausstattung, dann steckt da kein Riesenkonzept hinter. Da kam der Digitalpark, die Geräte mussten angeschafft werden, dann waren die Geräte plötzlich da. Und wir waren in der Herausforderung, was machen wir denn jetzt pädagogisch mit diesen Geräten? Und dann kamen so die ersten Entscheidungen. Aber jede Schule für sich, weil es schwierig ist, sich über Standards zu unterhalten. Ne? Wollen wir denn alle die gleichen Geräte haben? Oder dann gibt es verschiedene Träger. Ne? Wir haben hier den kommunalen Träger, dann gibt es einen Zweckverbund und so. Was selten systemisch verankert ist, ist die Kooperation zwischen Schulen. Ich habe das in Duisburg erlebt, da gab es sogenannte Koop-Kurse. Also an der einen Schule wurde ein Kurs Geschichte eingerichtet. Da kamen SchülerInnen von verschiedenen Schulen zusammen. Und so hat jede Schule so ein Fach angeboten und man hat in der Oberstufe gut kooperiert. Da wollen wir hier in Langfeld auch hin. Wir wollen mehr kooperieren. Wir wollen das, was wir im System an Ressourcen haben, auch gemeinsam nutzen. Es ist mir schon sinnvoll zu sagen, hey, ich habe hier einen Digitalisierungsbeauftragten, der hat super Ideen, die musst du nicht auch noch haben. Wir können uns gut zusammensetzen. Da sind wir aber noch zu sehr in diesem alten System. Wir setzen uns an einen Tisch und arbeiten. Das muss morgens um 9 Uhr sein. Die Idee zu haben, wie können wir denn gewinnbringend zusammenarbeiten? Wie können wir gewinnbringend zusammenarbeiten? Heißt, wir brauchen neue Arbeitsplattformen, wir brauchen neue Arbeitsideen. Ne? Wie können wir hybrid arbeiten? Wir müssen sich jedes Mal treffen. Und hier in Langfeld haben wir die Idee, dass wir uns eben auf unterrichtlicher Ebene zusammenschließen zwischen den weiterführenden Schulen und auch vielleicht mal so einen Kooperationskurs eingehen. Das tut uns allen gut. Wenn man dann eben nicht mehr nur als Gymnasium, als Gesamtschule und Realschule wahrgenommen wird, sondern als Schulgemeinschaft in Langfeld, die für die Kinder was Gutes tun will. Aber Kooperation ist wichtig, wird aber leider noch viel zu wenig gelebt. Hat nicht so sehr viel mit Konkurrenz zu tun immer, sondern mit den fehlenden Rahmenbedingungen, die wir dann nicht haben. Und so der Idee, es könnte daraus viel mehr entstehen als mehr Zeit, mehr Aufwand, sondern auch ein gemeinsamer Nutzen.
Was man sonst auch noch häufig hört, ist, dass Kinder sich einfach nicht mehr benehmen können. Also im Sinne von, ja, früher war alles besser, da haben sich die Kinder noch vernünftig benommen, da konnte man noch Unterricht machen, mit denen konnte man noch arbeiten. Die waren auch nicht immer perfekt, aber da hatte man immerhin noch einigermaßen Kontrolle drüber. Und das so die Wahrnehmung, dass heute eben nicht mehr der Fall ist. Also dass so einfache Benehmregeln einfach nicht mehr eingehalten werden und dass auch so natürlich dann Unterricht nicht mehr vernünftig funktionieren kann. Sehen Sie das auch so oder wird das überspitzt dargestellt?
Jürgen ist nur bedingt bereit, die ihm gestellten Aufgaben zu erledigen. Das stand im Zeugnis der 5. Klasse. Ja. Und wenn ich ein Bild vor Augen habe, dann sitze ich da breit grinsend mit roten Haaren in die Luft stehend und war für meine Lehrkräfte, glaube ich, bis zum Ende der 8. Klasse alles andere als angenehm. Ich bin heute Schulleiter. Das ist der biografische Blick. Was ich beobachte, ist, dass es schon in einer Klasse schwierig ist, sich auf gemeinsame Regeln zu verständigen. Und wenn man es mal nicht Regel nennt, weil eine Regel heißt, ich muss sanktionieren, wenn ich eine Regel aufstelle. Wenn jemand zu spät kommt, dann was passiert denn eigentlich? Kommt er da nicht mehr rein? Bleibt er draußen? Muss er nachsitzen? Was passiert eigentlich? Wir könnten auch Vereinbarungen sagen dazu. Ne? Wir gucken mal, dass wir uns auf was committen. Das ist in einer Klasse von 30 mit 30 Kindern schon schwierig. Wir haben aber noch nicht mal mit den Eltern eine Übereinkunft. Wie wollen wir denn, welche Werte teilen wir eigentlich? Ist so ein Wert wie Höflichkeit, Respekt, teilen wir den? Dann würden viele sagen, ja klar, teilen wir den. Und dann gucken wir drauf, okay, Sie sind in meiner Veranstaltung und tippen die ganze Zeit auf ihrem Smartphone Nachrichten oder lesen Nachrichten. Ich weiß nicht, was sie gerade tun. Ich gewinne den Eindruck, sie hören mir nicht zu. Und ich spreche zu einer erwachsenen Person, die vielleicht mir gerade noch kopfnickend klargemacht hat, wir teilen den Wert Respekt. Jetzt soll ich mit dem Kind dieser Person arbeiten innerhalb der Schule, wenn während das Elternhaus vielleicht eine ganz andere Idee von Erziehung hat und Umgang. Man hätte vielleicht früher gesagt von Knicke, ne? Was ziemt sich eigentlich? Ne? Ist es eigentlich wichtig, immer pünktlich zu kommen, oder ist es eine ganz typische deutsche kulturelle Eigenart? Und Menschen aus anderen Kulturkreisen sind vielleicht auf ihre Art und Weise pünktlich. Also muss man nicht auch mal an den Regeln so ein bisschen schrauben? Und muss ich denn alles sanktionieren, wenn Menschen einfach Bedarfe haben oder auch körperliche Zustände haben, die es ihnen nicht immer ermöglichen, pünktlich zu sein im deutschen Sinne oder in unserem Sinne? Und brauchen wir nicht einen Aushandelprozess? Was ist das, was diese Gruppe, die sich da gerade trifft, diese Schule mit 1300 oder 1400 Personen, die hier wirken und arbeiten, worauf wollen wir uns verständigen? Das ist ein super komplexer Prozess in einer super Diversität. Und den werden wir nie zum Ende bringen. Aber deswegen ist so die Beobachtung, früher war das vielleicht, war das alles besser, das ist ja eine Verklärung der Vergangenheit. Aber ich beobachte das und ich beobachte auch, dass die Digitalität, der Umgang mit Smartphones, und ich bin nur wirklich auch addicted, also ich gucke mir gerne Social-Media-Beiträge an, und wenn ich auch abends im Bett liege und im Fernsehen und auch mal, wenn die Tür hier zu ist, das mache ich auch. Aber das macht auch was mit mir, also die Art und Weise, wie ich mit Menschen kommuniziere, ich lege mein Smartphone auf den Tisch, das empfinden einige als unhöflich. Das Smartphone hat was mit uns gemacht, hat was mit der Aufmerksamkeitsspanne gemacht, und auch der Umgang zwischen uns untereinander, der hat sich verändert. Und das ist das große Momentum. Die Digitalität hat den Umgang im analogen Raum verändert. Trotzdem müssen wir uns über Werte verständigen und wie wir sie umsetzen wollen.
Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wie könnte denn jetzt so die Schule der Zukunft aussehen? Und ein Konzept, was ich von Ihnen auch schon mal gehört habe, aber auch von Aladin Elmar Falani, über den wir eben schon gesprochen haben, zum Beispiel auch, Schule als Community Space. Also, dass Schule, Unterricht, ja, na klar, aber dass an der Schule auch das Leben stattfindet. Also, Schule auch so Teil der Gesellschaft, da ist, da findet die Freizeit statt, da findet ganz viel Event statt, da ist vielleicht ein Kino, da sind einfach so die ganzen Freizeitmöglichkeiten kombiniert an so einer Schule. Ich meine, wir haben ja auch so ein Vereinssterben und mit vielen Sachen irgendwie Probleme, die wegfallen, und das alles an so einer Schule und eine Schule auch ja quasi was Positives ist, auch für die Schülerinnen und Schüler mal vorsichtig gesagt, das wäre doch... Ja, das ist zumindest eine Vision, die ich interessant finde. Was halten Sie davon? Und sehen Sie da auch Möglichkeiten, diese Vision so Stück für Stück ein wenig zumindest in der Realität umzusetzen?
Schule darf nicht losgelöst sein von der Umwelt. Und wenn man das mal im Kleinen denkt, wenn wir aus dem Fenster rausschauen auf den Schulhof, dann sind da Wohngebäude. Menschen kommen nachmittags hier auf den Schulhof. Ich habe hier eine Industrie vor Ort, ich habe Gewerbe vor Ort. Und wenn Schule sich isoliert von dem Umfeld, in dem die Schule sich befindet, dann isolieren sich die Kinder auch in ihrem Lernen und haben keine Möglichkeit, das mit der realen Welt in Verbindung zu bringen. Dann ist wieder die Sinnfrage, warum muss ich das eigentlich tun? Und ein Ziel für mich wäre schon zu sagen, dass wir uns mit der Gesellschaft, dass wir näher an die Gesellschaft rankommen, dass wir uns öffnen und zusammenarbeiten, damit Kinder lernen, das, was sie hier in Schule lernen, hat zwar nicht immer einen unmittelbaren Nutzen im alltäglichen Leben, das ist ja nicht Sinn und ist ja nicht so die Idee von Bildung, aber ich kann meine Ressourcen besser wahrnehmen, ich kann sie verbinden mit meiner Umwelt und kann daraus neue Ziele definieren und kann auch im Kontext lernen. Also wenn man jetzt hier mal überlegt, unser Schulhof ist fast zu betoniert, also da ist kaum noch grün. Das ist eine Idee vor 30 Jahren gewesen, ne? Der ist funktional, da kann man sich drauf bewegen, man rutscht auch nicht aus, wenn es regnet, ist alles wunderbar. Aber da hält man sich nicht gerne auf. Und wenn es jetzt gelingen würde, mit Gewerken hier im Langfeld zusammenzuarbeiten, den Schulhof neu zu gestalten, die SchülerInnen zu beteiligen, Demokratieförderung in der Gestaltung des Schulhofs, ihnen dabei zu vermitteln, welche mathematischen Kompetenzen brauche ich da, welche Sprachkompetenzen brauche ich vielleicht auch. Und in anderen Fächern und dieses Fächerübergreifende, was man sonst im Labor, also im Klassenraum macht, hier vor Ort einzubringen, dann arbeite und lerne ich in einer Gesellschaft. Und das wäre schön. Kann man erreichen, ist aber sehr arbeitsintensiv. Und da komme ich zu den einschränkenden Bedingungen, die wir nicht wirklich verändern können. Denn die Anforderungen an das, was wir denn auch erreichen müssen, aufgrund der Lehrpläne und der anderen Vorgaben und der personellen Ressourcen, ermöglichen nicht alle Ideen, auch in die Umsetzungsphase zu geben.
Zum Ende hin und um auch diese politische Dimension nochmal aufzugreifen, stellen Sie sich vor, Sie wären Bildungsminister. Was wäre denn jetzt Ihre Vision und was wären so die ersten Dinge, ja, die Sie umsetzen würden? Was wäre quasi Ihr Masterplan?
Die berühmten 100 Tage. Gute Kommunikation beginnt mit Zuhören. Also wahrzunehmen, was Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, mit Bildung zu tun haben auch, also Eltern und Jugendliche und Lehrkräfte, welche Bedarfe da eigentlich sind und welche Ideen und Wünsche, ohne dabei klarzumachen, dass man alles umsetzen kann. Das wäre für mich so der erste Schritt. Das haben aber alle eigentlich letztlich gemacht, ne? Man reist durch die Länder und besucht Schulen, spricht mit ihnen, gibt einen Innovationsbeirat. Also es gibt viele Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich würde ganz klar aussprechen, dass Bildung Geld kostet. Und das würde ich nicht nur aussprechen, sondern würde versuchen auch zu bewirken, dass im Haushalt mehr Geld eingestellt wird als das, was aktuell eingestellt ist. Denn zu sagen, Bildung kostet Geld, ist eine schöne Aussage, aber man muss sie auch im Haushalt wiederfinden. Ich würde versuchen, Menschen das durch die Regelung einer guten Arbeitszeit auch das Gefühl zu geben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Durch eine gute Bezahlung zeigt sich das auf der einen Seite, da sind wir auf einem guten Weg, aber auch die Arbeitszeit von Lehrkräften in den Blick zu nehmen und zu sagen, wir wissen, dass ihr viele Stunden arbeitet, oft auch mehr als das, was man von normalen Beschäftigten im öffentlichen Dienst erwartet, auch unter Hinzunahme der unterrichtsfreien Zeit in den Ferien, wenn ihr eure 30 Tage Urlaub nehmt, bleiben von den 12 Wochen Ferienzeit noch 6 Wochen übrig. Wir wissen, dass ihr im Schnitt mehr arbeitet als das, was ein normaler Beschäftigter im öffentlichen Dienst tut, weil er eben nicht soeben mal aufhören könnt zu arbeiten. Und diesen Worten auch Taten folgen lassen und eine Arbeitszeiterfassung im Lehrerberuf einzuführen, das führt wiederum zu mehr Stellen, die generiert werden müssen. Das führt dann wiederum zu einem anderen Haushalt, den man aufstellen muss. Das führt zu mehr Personen in Bildung und zu einem ganz anderen Ansatz. Wen muss ich eigentlich in Schule bringen? SchulsozialarbeiterInnen, anderes Personal, was entlasten kann. Das sind Schritte, die für das Lehrpersonal, für die Lehrkräfte an Schulen sehr entlastend wirken. Für 100 Tage ambitioniert kann man nur scheitern, denn das heiße Thema im Lehrerberuf ist aktuell die Arbeitszeiterfassung. Und darin zeigt sich auch eine Würdigung des Lehrerberufs. Ich glaube, das wird kommen. Ich bin gespannt, wie es kommt, wie es umgesetzt wird.
Herr Tasch, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen zuzuhören.
Vielen Dank für die Gelegenheit.